Don't Nuke the Climate, der Podcast, weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Ich begrüße euch einmal mehr zu unserem Podcast zu Don't Nuke the Climate. Mein Name ist Gabi Schweiger, bin von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Und mit mir hier?
Günther Herrmeier, schönen guten Tag.
Günther Herrmeier aus dem Wendland. Nils Hendrik Kuge, glaube ich, spricht man es aus, aus Dänemark. Christine Hasse aus Frankreich. Wir sind da so ein Gespann, die sich zusammengeschlossen haben, international zum Thema Atomenergie und warum wir sie ablehnen. Und was wir euch heute erzählen wollen, das ist eine unserer aktuellen, ganz aktuellen, brandaktuellen Aktivitäten anlässlich der Ernennung von der neuen Kommission und ganz speziell zwei Kommissaren, eine Kommissarin, auch als Vizepräsidentin bestätigt und einen Kommissar. Das ist Dan Jørgensen für Umwelt und Energie und das ist Teresa Ribera für den Green Deal sozusagen zuständig und ganz interessant auch für Wettbewerbsrecht, was auch natürlich gut reinspielt. Und an diese beiden haben wir einen Brief adressiert, der sollte jetzt, wenn der Podcast heraus ist, bereits zugestellt sein. Und warum tun wir das? Weil wir bei beiden eine verhalten gute Hoffnung haben, da sie beide deklarierte Atomgegnerinnen sind. Also beide haben sich in der Vergangenheit klar gegen Atomkraft ausgesprochen, aus vielerlei Gründen, sowohl eben Teresa Ribera aus Spanien als auch Dan Jørgensen aus Dänemark. Und sie wurden dabei auch beim Hearing, Parlamentshearing, ordentlich angegangen von den bekannten, den üblichen Verdächtigen, Frankreich und so weiter. Sie seien somit irgendwie befangen, in diese Richtung ist es gegangen. Und sie haben beide sehr eloquent und sehr geschickt diese Fragen, die Atomkraft betreffend, umschifft. Dan Jørgensen zum Beispiel auf die Frage, ob er den Atomenergie fördern würde, hat er zum Beispiel gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, Atomenergie zu fördern. Da geht es um ganz andere Mechanismen. Also er hat das wirklich sehr geschickt gemacht. Ja, und deshalb sind wir guter Dinge, hier andocken zu können bei diesen beiden und haben folgenden Brief geschrieben. Günther wird uns jetzt mal, wirst du das machen, Günther? Wirst du vorlesen?
Ja, es geht vor dem Hintergrund im Wesentlichen der Kommissarin Teresa Ribera, die ja für einen sauberen, gerechteren und wettbewerbsfähigen Übergang innerhalb der Europäischen Union sozusagen gesetzt wurde, natürlich um genau diesen. Und das ist halt etwas, was Atomenergie nicht im geringsten leisten kann. Und deshalb, und das ist die Überschrift des Briefes, fordern wir als NGOs gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den europäischen Energiemärkten und eine neue europaweite Bewertung der nuklearen Risiken. Im Text heißt es dann, in Anbetracht der Tatsache, dass tragfähige und schnelle Lösungen erforderlich sind, um Europas Energiezukunft angesichts der Klimakrise zu sichern, nutzen wir als Nichtregierungsorganisationen, die europäische Bürger vertreten, die sich für eine rasche, ökologisch und wirtschaftlich erschwingliche Energiewende einsetzen, diese Gelegenheit, um einige Vorschläge zu unterbreiten, wie die Energiewende ohne die Nutzung der Atomenergie erleichtert werden kann. Wir sind nicht der Ansicht, dass die Versuche, die Atomindustrie, die in jeder Hinsicht auch wirtschaftlich und ökologisch versagt und keine glaubwürdige Lösung für die Klimakrise darstellt, grün zu waschen und wiederzubeleben, im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind. Was Europa braucht, ist eine stärkere Förderung und Finanzierung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und vor allem auch Energieeinsparung, um den Anforderungen des Pariser Abkommens gerecht zu werden. Stattdessen geben die EU-Mitgliedstaaten beträchtliche Summen aus, die für sinnlose und potenziell gefährliche Investitionen unwiederbringlich verloren sind. So erfordert die Grand Carénage, und das wird unsere Kollegin aus Frankreich noch erklären, zwischen 2014 und 2025 Investitionen in Höhe von fast 50 Milliarden Euro, nur um die veralteten französischen AKW instand zu halten, zu modernisieren und ihre Betriebsdauer zu verlängern. Darüber hinaus verschlingt die bislang unbegründete Hoffnung auf eine neue Generation von Reaktoren, darunter sogenannte kleine modulare Reaktoren, die bestenfalls im Versuchsstadium existieren und deren Zulassung noch in weiter Ferne liegt, Finanzmittel und verschwendet unnötig Zeit, die wir nicht mehr haben. Im Gegensatz dazu übertreffen erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik Jahr für Jahr die Prognosen in Bezug auf Kapazität, Kostenniveau und technologische Entwicklungen. Europa ist mit seinem Forschungspotenzial längst in der Lage, diesen Trend zu befeuern und eine weltweite Führungsrolle einzunehmen. Und da ist es, glaube ich, vielleicht, um das kurz einzuwerfen, wichtig, ein paar Fakten dazu zu veröffentlichen. Und wenn man sich die Webseite der Internationalen Atomenergieagentur anguckt, dann kann man da lesen, dass im Jahr 2024 3.922 Megawatt an Atomenergie dazugebaut wurden. Das sind sechs neue AKW wurden gebaut und vier wurden abgeschaltet. Alleine China hat aber im selben Jahr 277.000 Megawatt nur an Solarenergie dazugebaut. Und dieses Verhältnis wird sich in Zukunft noch weiter sozusagen auseinandergehen, dass die Atomenergie weiter runtergeht. Von der globalen Renaissance der Atomenergie, wie es die International Energy Agency versucht zu propagieren, das ist absolut nicht in Sicht. Da weiter heißt es im Brief, darüber hinaus verschafft das Fehlen einer angemessenen Haftungsregelung für die AKW-Betreiber, die diesen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Energiequellen, insbesondere den erneuerbaren Energien. Diese indirekte Unterstützung der Atomenergie sollte als Verzerrung der europäischen Energiemärkte und als Hindernis für eine saubere, gerechte und wettbewerbsfähige Energiewende wahrgenommen werden. Die Vorzugsbehandlung der Atomenergie ist auch im Euratom-Vertrag verankert. Akteure aus dem Energiesektor und der Zivilgesellschaft weisen seit langem darauf hin, dass die europäischen AKW nur unzureichend gegen schwere Unfälle versichert sind. Nach dem Stresstest in Anschluss an die Kernschmelzen in Fukushima Daiichi vor mehr als 10 Jahren räumte die Europäische Kommission ein, dass dies ein Problem sei, das gelöst werden müsse. Eine 2013 vom Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit veröffentlichte Studie der französischen Regierung berechnete Kosten von bis zu 430 Milliarden Euro für einen Atomunfall vom Ausmaß der Katastrophe in Fukushima in Frankreich. Seitdem ist jedoch nichts mehr passiert. In jüngster Zeit haben sich die Risiken durch neue, schwerwiegende Risikoszenarien erhöht. Neben der Tatsache, dass ukrainische AKW Ziel von Kriegshandlungen sind, die nach dem Wiener und Pariser Übereinkommen aufgrund höherer Gewalt nicht versichert werden können, kommen die fortschreitenden Ausweitungen der Klimakatastrophe hinzu. Wenn sie sich in extremen Wetterereignissen wie Starkregenfällen, die zu massiven Überschwemmungen führen, oder langen Hitze- und Dürreperioden äußern. Diese außergewöhnlichen Umstände gefährden die AKW jedoch in einer Weise, die in bisherigen Sicherheitskonzepten nicht berücksichtigt wurden. Hinzu kommen die Risiken einer Laufzeitverlängerung für veraltete Reaktoren. Darüber hinaus werden mit dem möglichen Einsatz neuer und experimenteller großer und kleiner Reaktoren, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, weitere Risiken zu denjenigen, die hinzukommen, die noch nicht vollständig angegangen wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass der neue Energiekommissar die Aufgabe hat, die Entwicklung und den Einsatz kleiner modularer Reaktoren in Europa in den 2030er Jahren zu beschleunigen, aber auch die nukleare Sicherheit und die Sicherheitsüberwachung weiterhin zu gewährleisten, ist es nun an der Zeit, die Haftungsregelung für Atomkraftwerke zu aktualisieren und zu verbessern. Daher fordern wir eine neue europaweite Bewertung der nuklearen Risiken, einschließlich einer detaillierten Untersuchung der Stärken und Schwächen der Haftungsregelungen in den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der Rückstellungen und Versicherungsbedingungen, die alle zu einer Haftungsregelung führen müssen, die auf ein vollständiges europäisches Haftungssystem im Rahmen des Euratom-Vertrags ausgerichtet ist. Gemäß Artikel 98 des Vertrages müssen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Abschluss von Versicherungsverträgen zur Deckung nuklearer Risiken zu erleichtern. Die entsprechenden Richtlinien werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erlassen. Derzeit stellt das europäische Haftungsregime eher einen Flickenteppich mit dem kleinstmöglichen Nenner dar, als ein einheitliches System mit höchsten Verantwortungsstandards. Wir fordern daher ein einheitliches, harmonisiertes europäisches Nuklearhaftungsrecht für alle derzeitigen und zukünftigen AKW-Betreiber, in dem die Haftung nicht nur absolut ist, das heißt kein Nachweis von Verschulden oder Fahrlässigkeit als Haftungsvoraussetzung erforderlich ist, sondern auch unbegrenzt für den Betreiber, wie in Deutschland oder Österreich, wo die Betreiber von Kernkraftwerken nicht von der Haftung aufgrund von Krieg und Naturkatastrophen befreit sind. Soweit der Text des Briefes.
Ja, man sieht, die Haftpflichtversicherung für Atomkraftwerke, das ist ein sehr lange von besonders Atomstrom Oberösterreich getragenes Thema, das bereits 2013 zu einer ersten Petition geführt hat. 2016 haben wir dann nochmal erneuert. Also das erste ging unter dem Motto, Fukushima, Mochovce, Temelin, Tschernobyl, wer haftet, wer zahlt? Und die zweite Petition, die Anschlusspetition, nochmal unter dem Motto, Bürgerinnen haften für ihre Atomkraftwerke, so wie es auf Baustellen steht, Eltern haften für ihre Kinder. Weil es tatsächlich so ist, dass sich die, sagen wir so, die Höhe der Versicherung, also es geht hier um die Third Party Liability, also die Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten, nicht dass Atomkraftbetreiber im Fall eines wie auch immer ausgeprägten Unfalls selber versichert sind, sondern eben gegenüber Dritten, gegenüber Geschädigten. Man hat es ja bei Fukushima damals gesehen, da ist es eigentlich ziemlich losgegangen, dass wir auf diesen Missstand, dass es keine verpflichtende Versicherung gibt für Atomkraftbetreiber, sondern die sich, so wie ich vorhin begonnen hätte, die sich das quasi irgendwie so selber aussuchen, weil es ja tatsächlich keine Versicherung auf der ganzen Welt gibt, die vollumfänglich bereit wäre, Atomkraftwerke zu versichern, beziehungsweise wenn ja, dann zu derartig horrenden Prämien, zu derartig hohen Versicherungsprämien, damit die Leistung dann auch wirklich vollbracht werden kann, dann wäre das natürlich ein K.O.-Faktor, ein wirtschaftlicher für jeden Atomkraftbetreiber. Nun war das so, eben diese ausgerechneten 430 Milliarden, die bei einem adäquaten Unfall wie in Fukushima in Frankreich entstehen würden, die haben natürlich schon aufhorchen lassen, denn 430 Milliarden steht in einem diametralen Unverhältnis, also wirklich in unglaublichen Unverhältnis zu dem, wie Atomkraftwerke zum Beispiel auch wirklich versichert sind. Damals, 2013, haben wir zum Beispiel erhoben, Frankreich war zu diesem Zeitpunkt mit 98 Millionen und dem gegenüber stehen 430 Milliarden versichert, und zwar für alle AKWs zusammen. Die höchste erhobene Versicherungssumme war die in Deutschland. Das waren immerhin 2,5 Milliarden zum damaligen Zeitpunkt bei 17 AKW-Standorten 2013. Und das ist natürlich auch noch ein lächerlicher Betrag im Angesicht der 430 Milliarden, die ausgerechnet wurden. Jetzt haben wir damals gefordert, wir waren kulant und haben gesagt, 400 Milliarden für jeden Reaktor. Das wäre doch nur würdig und recht. Ja? Und das hat natürlich auch für Aufruhr gesorgt. Diese Studie auch international sehr für Aufruhr gesorgt. Ich kann mich noch erinnern, bei einer Konsultation, die daraufhin folgte, eine europaweite Konsultation, da wurde von verschiedenen NGOs, von Zivilgesellschaft, von Wissenschaft, wurden die Haftungsregime in den verschiedenen Staaten stark kritisiert und es wurde befunden, die müssen stark nach oben korrigiert werden. Und andererseits von der Lobbyseite kamen die Beurteilungen, Nö, es würde alles sehr gut passen, so wie es ist. Der damalige Energiekommissar Oettinger, Günther Oettinger, hatte sich sogar darauf eingelassen, dass er eine kräftige Erhöhung dieser Summe befürworten würde. Aber er hat dann so und durch die Blume uns gemeint, wie er gesagt hat, aber nicht, was manche fordern, nämlich 400 Milliarden, sondern er könne sich einen angemessenen zweistelligen Milliardenbereich vorstellen. Und gekommen ist dann als erste Adaption, dass zum Beispiel Frankreich nicht mehr mit 98 Millionen versichert war, sondern wie in vielen anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel auch in Belgien, hat man auf 700 Millionen angezogen, was immer noch lächerlich erscheint im Vergleich zu den 430 Milliarden. Was ist mit unseren Petitionen geschehen? Ja, sie wurden, es waren Petitionen an das Europäische Parlament und tatsächlich war es so, dass wir sozusagen offene Türen eingerannt haben. Nach der zweiten Petition im Jahr 2018 erfolgte eine Anhörung im Europäischen Parlament. Wir sind da nach Brüssel gereist und haben eben diese Forderung nochmal vor Ort untermauern können. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass sowohl das Europäische Parlament als auch die Europäische Kommission danach eine Studie in Auftrag gegeben haben und diese danach auch veröffentlicht haben. Und oh Wunder, beide Studien kamen zu dem Schluss, dass das wirklich noch viel zu wenig sei, dass die auch 700 Millionen noch immer nicht angemessen erscheinen. Und naja, von einheitlich ist ja sowieso keine Rede, denn es gibt nach wie vor Staaten, die noch viel lächerlich geringere Summen als ihr angemessenes Haftpflichtversicherungspotenzial ansehen. Was wir jetzt natürlich fordern, ist, dass angesichts erstens des Klimawandels das Ganze nochmal verschärft wird, die Risiken völlig andere sind, dass Risikobewertungen völlig neu definiert werden müssen, nicht nur angesichts des Klimawandels, sondern auch, wie in dem Brief auch erwähnt, angesichts der Tatsache, dass die gesamte europäische Flotte an AKWs die 30er schon schön weit überschritten hat, immer älter wird. Daraus folgt auch die Notwendigkeit, die Betreiber sehen, der Laufzeitverlängerungen. Laufzeitverlängerungen, die man einfach notgedrungen machen will, die natürlich mit nochmal erhöhten Risiken verbunden sind, denn Atomkraftwerke werden nicht nur alt im Sinn von Materialermüdung zum Beispiel, sondern sie veralten auch in der technischen Herangehensweise. Es gibt keinen seriösen Betreiber eines Atomkraftwerkes, der nochmal so bauen würde wie vor 35 Jahren. Das ist ja nicht mehr der technische State of the Art, wie man so schön sagt, sondern das sind Auslaufmodelle seit Jahrzehnten. Und die sollen jetzt in die Jetztzeit und in die Zukunft via Flickwerk weitergezogen werden. Wenn das natürlich passiert, dann entstehen Risiken, von denen die Erbauer dieser Kraftwerke in der Risikobewertung, in der Sicherheitsauslegung noch keine Ahnung gehabt haben. Dazu hat die INRAG, das ist die International Nuclear Risk Assessment Group, eine Studie erstellt, die dazu aufschlussreiche Analysen bringt und das ganz klar belegt. Das ist die Studie Risks of Plant Life Extensions. Und auf diese verweisen wir auch in diesem Brief. Wenn wir jetzt zu diesem Brief so viel noch dazu erzählen, obwohl eh schon alles drinnen ist, dann deshalb, weil wir natürlich auch Verlinkungen eingefügt haben, die unsere Forderungen, unsere Kritik und unsere Fakten auch ganz deutlich belegen. Und eins davon ist eben der Link zu dieser Studie zur Plant Life Extension, also zu den Risiken, zur Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken.
Und ich glaube, es ist auch absolut wichtig, immer wieder zu betonen, also immer wieder sozusagen die Fakten zu benennen. weil die oben erwähnte sogenannte Global Renaissance der Atomenergie, die die Internationale Energieagentur und unter anderem auch Herr Grossi von der IAEA gerne hätten, die die IAEA als The Path to a New Era for Nuclear Energy ausgerufen hat, dem muss man ganz klar entgegenstellen. Und du hattest es gerade angedeutet, Gabi, im Zusammenhang mit Laufzeitverlängerung ist ja die Situation in Belgien, wo die Regierung, kann man noch nicht mal unbedingt sagen, aber ja doch einen Push haben, dass man, dass die Reaktoren, also Teile der Reaktoren noch weiter verlängert werden sollen, wo aber ganz klar der Engie-Belgien-Chef Vincent Verbeke gesagt hat, dass das absolut undenkbar ist. Und das andere wichtige Statement von Herrn Verbeke ist ganz klar: We are no longer investing in nuclear power. We are no longer investing in nuclear power. Ein Statement von einer von Engie Belgien. Und das sind einfach absolut wichtige Statements, die man der Propaganda der verschiedenen Agenturen, IAEA und IAEA, immer wieder entgegenstellen muss. Und da gibt es einige noch dazu erwähnenswerte, unter anderem von Joe Kaeser, der ist von Siemens Energy, der immer wieder gesagt hat, es gibt kein einziges AKW auf dieser Welt, das sich ökonomisch rechnet. Das tut es schon nicht, wenn man die Versicherungssituation, die wir ja gerade geschildert haben, nicht mit einbezieht. Wenn
Genau.
man das noch dazu addiert, die Situation der Wettbewerbsverzerrung, von der wir ja hoffen, dass Teresa Rivera als Wettbewerbskommissarin sich diesem ein wenig intensiver widmet, dann tut es das schon lange nicht. Und Financial Times, AKW, überall massiv von Regierungen subventioniert, ganz klares Statement. Die Situation ist einfach faktisch immer so gewesen. Und dementsprechend ist es absolut wichtig, dass wir weiter daran arbeiten, einmal diese Wettbewerbsverzerrung und halt auch die Propaganda der verschiedenen Agenturen zu widerlegen.
Ganz genau, das ist unsere Aufgabe, das zu entlarven. Denn wenn man jetzt sich, also ich habe natürlich Suchclients, krieg Verlinkungen zugestellt, und das ist interessant. Einen Tag geht so, dass ich nur Atomenergie im Aufschwung, und alle Blätter schreiben das ab voneinander. Da könnte man glauben als Außenstehender, okay, es ist gelaufen, das explodiert, das ist ein Mega-Geschäft oder was weiß ich, eine blühende Branche. Ja. Und am nächsten Tag gibt es wieder genau das Gegenteil. Zu teuer die Finanzierung von KI zum Beispiel. Ich glaube, Günther, da hast du auch noch dir was rausgesucht. Die Finanzierung von KI. Also auf der einen Seite wird propagiert, wir brauchen mehr Atomkraft, um die künstliche Intelligenz mit Energie zu versorgen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Einschätzung, für die KI ist Atomkraft viel zu teuer. Das würde sich echt nicht rechnen. Und wie gesagt, am nächsten Tag kommt wieder die gegenteilige Propaganda, und dann kommt wieder ein Gegenargument von durchaus seriösen Analysten, ich würde sagen sogar den hochrangigsten, die einfach Atomkraft als eins der unwirtschaftlichsten Geschäftsmodelle bewerten. Da verdienen einige ganz gut, aber bezahlen tut die öffentliche Hand in der Hauptsache.
Ja, es ist einfach sehr wichtig, immer wieder zu erwähnen. Und da habe ich einen schönen Satz gefunden von Dr. Teloke, der ist von der Gesellschaft für Energie und Umwelt, in Bezug auf die sogenannte globale Renaissance der Atomenergie, die ja, wie erwähnt, von der IAEA ausgerufen wurde. Da sagt er, diese Aussage kann bei zu oberflächlicher Betrachtung leicht zu Fehlschlüssen führen. Nun, das ist genau das, was passiert, ne? Dass einfach ja, in der Übernahme dieser Aussage sozusagen man eine Lösung suggeriert, die einfach faktisch nicht vorhanden ist. Und zu diesem ganzen Thema AI gibt es zum Beispiel auch einen guten Artikel in der Neuen Gorleben Rundschau über die fragliche künstliche Renaissance, Big Tech, KI und die Atomkraft. Und das Internationale Wirtschaftsforum Münster hat auch ganz klar eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie sagen, aufgrund von Recherche, dass dass Atomstrom für KI-Wendungen zu teuer ist und dass keine Renaissance der Atomenergie in Sicht ist. Also es gibt unglaublich viele seriöse detaillierte Auseinandersetzung mit diesem Thema, was man nach meiner und unserer Erfahrung von der IEA und IAEA nicht sagen kann.
Einer dieser Propaganda-Hypes, es ist nicht das erste Mal, dass wir darüber berichten und es wird auch nicht das letzte Mal sein, denn diese riesengroße Hoffnung der Small Modular Reactors, diese kleinen Reaktoren, die als neu bezeichnet werden, obwohl sie die urälteste Form der Atomkraft, nämlich die der Antriebe für Atom-U-Boote zum Beispiel darstellen, dass da diese große Hoffnung hineingelegt wird und dass das gehypt wird von den Pro-Atom-Organisationen. Das muss man auch immer wieder widerlegen, dass hier mit realen Fakten gearbeitet wird, denn diese kleinen modularen Reaktoren, die quasi so vom Fließband kommen und die jetzt alles lösen, weil die sind sicherer und auch bestimmt ganz billig und einfach viel praktischer. Die existieren grundsätzlich, Günther, du nennst das immer schön, die PowerPoint-Reaktoren. Die existieren auf Schreibtischen, in Schreibtischschubladen zum Teil auch, wo sie schubladisiert wurden, immer wieder. Es gibt hunderte Modelle, Ideen, aber eben alles nur in Köpfen und Computern und auf quasi Reißbrettern, analogen natürlich nicht mehr, aber muss fast ein bisschen schmunzeln. Wahrscheinlich gibt es sie auch nur auf Reißbrettern.
Wahrscheinlich gibt es ja auch noch
Wahrscheinlich
Reißbretter.
sind da noch ein paar Relikte irgendwo in großen Schubladen. Was das Ganze bedeutet, das muss man immer wieder zusammenführen. Was im Planungsstadium ist, wo es noch keine Aussicht auf Lizenzierungen gibt, wo es keine Aussicht auf, wer würde denn das umsetzen, technisch auch, wo sind die Fließbänder, wo die dann gebaut werden. Das führt uns immer wieder auf diesen Punkt hin, wir haben nicht die Zeit, auf das zu warten. Ja. Und sie werden ja gerade in Bezug auf Klimakrise, Klimawandel genannt. Und genau da ist es wichtig, dass wir in den nächsten, sagen wir mal vorsichtig, in den nächsten 5 Jahren muss sich 100% geändert haben an unserer Energieversorgung, an unserem Gebrauch von Energie. Und in 5 Jahren wird niemand, und das sagen auch seriöse Wissenschaftler, wird niemand einen SMA aufs Fließband bringen und damit auch nur geringfügig zur Energieversorgung beitragen.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Zeitfaktor natürlich, den man immer wieder auf den Tisch bringen muss im Zusammenhang der Situation, mit der wir sind. Und das haben wir ja auch im Brief mit diesem Satz. Stattdessen geben die EU-Mitgliedstaaten beträchtliche Summen aus, die für sinnlose, potenziell gefährliche Investitionen unwiederbringlich verloren sind. Das ist genau das, was mit Investitionen in die Atomenergie oder in die angeblich zukünftige passiert. Sie sind verloren und sie sind ja, ökonomisch und auch zeitlich verloren, weil wir einfach, ja, man kann sich jede Menge Beispiele angucken, da muss man nicht nach Los Angeles und Brände und so weiter noch nicht mal dazu holen, dass wir einfach schnell handeln müssen und schnell handeln kann man mit Atomenergie nicht, absolut nicht. Was auch noch absolut wichtig ist, finde ich, im Zusammenhang mit französischer Atomenergie zu benennen, ist das Statement des französischen Rechnungshofes. Und da hat ja der Herr
Das war
Macron,
ja auch interessant, genau
der
das.
hätte ja gerne, sechs bis neun neue EPRs gebaut und hätte gerne viel längere Laufzeitverlängerungen für die alten Meiler und so weiter. Und dem hat die, also angefangen mit dem neuen Reaktor in Flamanville, hat der französische Rechnungshof ein verheerendes Zeugnis ausgestellt und in dem Zusammenhang einfach den Irrsinn dargestellt, diese Finanzen da reinzustecken in dieses System neue AKW und Laufzeitverlängerung in Frankreich. Ein sehr wichtiges Statement.
Ja, ich glaube auch, das ist ja wenige Tage her, dass ich das gelesen habe, dass das irgendwie rausgekommen ist. Der französische Rechnungshof, ich meine, das bildet diese Diskrepanz in den Aussagen von Atomlobbyisten versus Realität am allerbesten ab. Das sind reine Zahlen, das sind Rechner, das ist rechnerisch einfach belegbar. Und Das ist ganz wichtig, also immer wieder eine Botschaft, die wir nach draußen tragen wollen. Atomkraft, die Atomlobby, die Atomindustrie basiert auf Lügen, auf Blendungen, auf Übertreibungen. Und man sollte sich mit Renaissance der Atomkraft, wo immer und wie immer das beüberschriftet wird, nicht verblenden lassen. Das ist absolut wichtig. Immer hinterfragen, wer sagt das und was sagen die Rechner, die Rechenstifte dagegen.
Fakten.
Fakten. Wir versuchen sie in unserem Podcast zu Don't Nuke the Climate einmal im Monat in den Äther zu senden und in das Internet zu senden. Der Podcast ist beheimatet im Freien Radio Freistadt. Dankenswerterweise können wir das an jeden vierten Dienstag im Monat um 15 Uhr erst versenden. Aber Podcast gehört natürlich auch zum Nachhorchen. Und das könnt ihr auf allen gängigen Plattformen wie Audible, natürlich Spotify und so weiter und so fort einfach eingeben. Don't Nuke the Climate, der Podcast. Und dann könnt ihr schon auf der Plattform eurer Wahl unsere Sendungen nachhorchen. Und zwar alle. So, und wie Günther schon beim Vorlesen des Briefes erwähnt hat, wird uns Christine Hasse, Berlinerin, Frankreich lebend und dort agierend als Anti-Atom-Aktivistin, ein bisschen mehr zur Grand Carénage erklären, was denn das ist, was denn das soll. Bitte, Christine.
Grand Carénage, im Grunde genommen hat es angefangen bereits, also der Zeitraum ist 2014 anvisiert bis 2025. Und das ist ein Renovierungs-, Restaurierungsprogramm, um die Reaktoren, die ursprünglich ja auf 30 Jahre ausgelegt waren, über 40 Jahre hinaus zu verlängern. Das umfasst zum einen die zehnjährigen, sind ja die zehnjährigen dezennal die Untersuchungen der Atomkraftwerke auf ihre Sicherheit und ein Teil des Ausbaus, Umbaus oder das Ersetzen von wichtigen Teilen in den Reaktoren werden in diese 10-Jahres-Überprüfung dann mit eingebaut, beziehungsweise sagen diese 10-Jahres-Untersuchungen auch erstmal, was gemacht werden muss. Es ist eine sehr, sehr umfassende Erneuerung. Und von daher erklären Sie so ein bisschen die Kosten. Die Grand Carénage ist 2014 mit 55 Milliarden Euro. Dann ist es runtergestuft worden auf 48 Milliarden und es ist jetzt aber 2022, nachdem ein Großteil der Reaktoren zumindest schon mal überprüft worden ist, sind, was gemacht werden muss, auf 49,2 Milliarden hochgestuft worden, was ja kostenmäßig eine sehr große Summe ist, was ja auch zum Teil eben erklärt, warum EDF inzwischen ein 100% Staatsunternehmen wieder geworden ist, also praktisch vom Staat wieder aufgenommen worden ist als nationales Unternehmen. Und es ist so, dass alle großen Komponenten, die das Ende der technischen Lebensdauer erreicht haben, Großteil ersetzt werden müssen, andere müssen eben renoviert werden, was auch immer das bedeutet. Also da krieg ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Renovieren hört sich so nach Flicken an. Es gab auch eine Meldung jetzt vor kurzem, die in ihrer Neutralität sehr unverständlich oder ein bisschen erschreckend war. Es wurde gesagt, dass wir haben ja 56 Reaktoren, ohne jetzt Flamanville mitzurechnen, was im Anlaufen ist, der EPR, dass 52 Dieselmotoren, die das Sicherheitssystem sind, wenn ein Stromausfall ist im Atomkraftwerk, also das noch gekühlt werden kann, dass 52 jetzt angeschlossen worden sind. Sie haben nicht gesagt, ersetzt worden sind. So, und die Frage ist ja, nach der großen Sicherheitskontrolle nach Fukushima und den Untersuchungen wurde eben, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass festgestellt wurde, dass ein Großteil der Dieselmotoren oder der Diesel-Einheiten, die anspringen müssen eigentlich, um zu gewährleisten, dass das Atomkraftwerk runtergekühlt werden kann, auch ohne Stromproduktion oder Stromzufuhr von innen, dass da ja bei dem großen Sicher bei der Überprüfung festgestellt wurde, dass die eben zum Großteil defekt oder fehlerhaft sind, ne? So, und es ist jetzt letztes Jahr, dann wurde ganz stolz, kam die Meldung, dass eben jetzt 52 von 56 Diesel-Einheiten angeschlossen worden sind. So, und ich hätte eine Meldung erwartet, dass sie ersetzt worden sind.
Also die sollen quasi zusätzlich installiert worden sein.
Die
Also
müssen, nein, die müssen grundsätzlich, ja, die sind ja im Sicherheitskonzept drin, die müssen grundsätzlich installiert sein, um zu gewährleisten, im Falle wie beim Tsunami, wenn keine Stromproduktion ist oder die unterbrochen ist, dass die praktisch das übernehmen. Ich hoffe, dass das technisch klar ist.
Das heißt, es wurden welche dazugeschlossen oder die waren
Nee,
überhaupt nicht
also
da.
das ist eben das Merkwürdige an dieser Meldung, dass gesagt worden ist, 52 von 56 sind jetzt angeschlossen. Das lässt einen großen Interpretationsspielraum. Der eine ist, dass eben, wie ja bei der Sicherheitskontrolle nach Fukushima, wurde ja festgestellt, dass eben viele gar nicht funktionieren, die aber eben als im Krisenfalle der ultimative zweite Sicherheitsfall Sektor sind, ne? Dass die, also es ist einfach nicht klar, was das bedeutet, diese Aussage, dass 52 von 56 jetzt angeschlossen worden sind, ne?
Hört sich
Nur
ein
als
bisschen an, als
kleines
wenn sie neu
Beispiel.
angeschlossen worden wären, als wenn sie vorher gar nicht dran gewesen wären.
Ja, genau, so
Ne?
klingt eigentlich die
Das ist meine
Meldung.
Interpretation, ja.
Und ja, also das ist ein Teil der Grand Carénage. Sie werden zum Beispiel auch die Generatoren, für einen Teil der Generatoren mit Wasser, die mit Wasserdruck arbeiten, die werden ersetzt. Es werden wichtige innere Teile, also müssen alle ersetzt werden. Es ist halt so, die Reaktoren sind ja auf 30 Jahre ausgelegt gewesen. Das heißt, so wie ja in 2023 bereits festgestellt wurde, diese Korrosion an vielen Stellen im Kreislauf, was dazu geführt hat, dass 32 von 56 Reaktoren abgestellt werden mussten. Und das ist ja auch bereits ein Verschleißteil gewesen, ein nicht berechnetes Verschleißteil. Und in der Grand Carénage jetzt werden eben, sollen die Teile ersetzt werden, die alle über 30 Jahre sind. Und es sind große Teile. Also das ist bei Renovierung sprechen Sie zum Beispiel, die Alarmsysteme müssen renoviert werden, die Turbinen, die Kondensatoren werden ersetzt, werden renoviert. Also es gibt, ich will jetzt gar nicht in diese technischen Einzelteile reingehen, aber es gibt eben wirklich Teile und die betreffen auch den Produktions Bereich, also den hochradioaktiven Bereich, da sind Bereiche, Sachen, die auch ersetzt werden müssen, was auch diese Kosten erklärt. Also es sind nicht nur die Teile, sondern es ist eben, sind sehr aufwendige und sehr umfassende Maßnahmen, ne?
Und auch hochspezialisierte Aufgaben, ne? Also die
Ja, und das
kann
ist
sich
das
ja die
nächste.
Frage stellen, ob man dann letztendlich mit den Kosten auskommt. Und da ist ja, was ich dann in dem Zusammenhang total spannend finde, hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt, dass ja der französische Rechnungshof sein Statement dazu abgegeben hat, was diese Kosten angeht. Vielleicht kannst du
Ja.
da noch ein paar Worte zu sagen. Also ich habe dann nur die Aussage, dass sämtliche Neubau-AKW-Pläne von Macron gestoppt worden sein sollen. Ist das richtig?
Weil
Oder?
kein Geld da ist, die EPR, ja genau. Und die Grand Carénage müssen sie aber finanzieren. Also der Cour de Compte sagt zwar, es ist eigentlich nicht drin im Budget, aber die haben überhaupt, sonst müssten sie abschalten. Also da ist keine da ist keine Möglichkeit, ein Ausweichmanöver zu machen oder so. Entweder abschalten oder den Sicherheitsstandard wieder anpassen. Ne? Was natürlich interessant in dem Zusammenhang ist, auch die Meldung, die habt ihr ja wahrscheinlich gesehen von gestern, Nee, von Freitag, von dem Engie-Direktor oder ja, Präsidenten von Engie Belgien, der gesagt hat, also es kommt überhaupt nicht in Frage, neue Reaktoren. Es kommt überhaupt nicht in Frage, ökonomisch für sie die vorhandenen Reaktoren umzubauen, aus Sicherheitsgründen auf eine längere Laufzeit, damit eine längere Laufzeit zu ermöglichen, weil es kostenmäßig den Rahmen von Engie sprengt, da die Kosten für die Herstellung von Sonnenanlagen, Windenergieproduktion etc. bei weitem unter den Renovierungskosten liegen würden. So, und das im Grunde genommen die Aussage, die er für Belgien gemacht hat, könntest du Wort für Frankreich übernehmen, nur dass hier in Frankreich diese Aussage nicht gemacht wird. Deswegen ist EDF ja auch letztendlich vom Staat wieder zurück aufgekauft worden, um zu verhindern, aus zwei Gründen. Zum einen zu verhindern, dass der französische Staat theoretisch Subventionen geben könnte, ohne eine Befragung der EU-Kommission. Und zum anderen aber eben, dass diese Rentabilitätsfrage nicht gestellt wird, offiziell so. Was absurd ist, was einfach absurd ist. Aber im Grunde genommen ist das, was der belgische Engie-Direktor festgestellt hat, ist auf die französische Situation komplett übertragbar.
Denn Angie CEO hat Günther ja auch erwähnt.
Achso, okay. Entschuldigung.
Ja, und es wäre jetzt voll interessant, wenn du die Verflechtung mit EDF beziehungsweise mit französischem Konzern, Konsortium erklären könntest. Da gibt es ja eine Verbindung.
Wie
Also
meinst du jetzt?
die Frage ist, ob Engie zum Beispiel eine Tochter einer Gesellschaft von EDF ist. Also es ist ja kein eigenständiges belgisches Unternehmen, sondern gehört
Ja.
irgendwie zu Frankreich. Aber das war mir nicht ganz klar, wie da die Verflechtungen sind.
Also aktuell sind die mir auch nicht klar, weil mit dem Aufkaufen, also dass Frankreich praktisch, dass der französische Staat EDF total übernommen, also verstaatlicht hat, weiß ich nicht, wie das jetzt aussieht. Ich bin gerade am gucken, denn das hat so viel verändert in der Struktur. Ursprünglich ist EDF mit Engie, GDF und Suez verbunden gewesen, ne? Und das Ganze hat sich aber geteilt durch die Verstaatlichung von EDF. Da bin ich aber nicht sattelfest, wirklich. Das müsste ich noch mal überprüfen.
Das ist kein Problem. Also es kann bei der Andeutung bleiben, dass es hier Verflechtungen gab.
Und es ist ja
Aber
genau der Punkt, dass dieses Zurückkaufen von EDF oder das Verstaatlichen von EDF, was Macron letztendlich ja schon sehr lange vorhatte, aber unter der Fragestellung, wie wird sein Atomprogramm, was er vorgestellt hat, mit den neuen EPRs realisiert, war es eben klar, dass es nicht um eine ökonomische Untersuchung geht, um festzustellen, trägt sich das Ganze, ist es ökonomisch interessant oder ist es ökonomisch überhaupt machbar? Und dafür war es eben wichtig, das in staatliche Seite zu nehmen, um zu vertuschen auch, was ist Subventionsanteil, was ist eben erwirtschaftetes Geld von EDF, was in reinvestiert wird, dann in die Grand Carénage. Also rein wirtschaftlich ist das Ganze auch für uns selber teilweise schwer durchschaubar, weil das Ziel ja war, dass es eben nicht mehr eindeutig rückverfolgen. Also wir können nicht eindeutig rückverfolgen, welche Gelder in diese Operation reinfließt, ne?
Nuke the Climate, der Podcast. Weil es nicht egal ist, wie wir der Klimakatastrophe entgegentreten und wann. Die Zukunft beginnt jetzt und sie ist erneuerbar, nicht radioaktiv. Wir möchten uns bedanken fürs Zuhören. Wir möchten euch anregen, den Podcast auch nachzuhorchen auf Audible, auf Spotify oder wo immer ihr am liebsten einsteigt. Don't Nuke the Climate, der Podcast, einfach eingeben und dann seid ihr schon dort. Gern abonnieren. Gern Rückmeldungen unter mgafrf@gmail.com. Wir freuen uns, wenn ihr aufmerksam zuhört und vielleicht auch Anregungen für uns habt. Und Kritik, auch für Kritik sind wir offen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr.
Und Günter Herrmeier aus dem Wendland. Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.